Ja, da sind wir wieder. Zum 16. Mal begrüße ich euch, liebe Zuseher und Zuhörer und Zuseherinnen und Zuhörerinnen zum Schachtalk der Woche. Ja, heute am Internationalen Tag des Schachs, dem 20. Juli, also ein ganz besonderer Tag. Und da freue ich mich, dass wir wieder so prominente Unterstützung haben. Und der Johnny wird heute die Vorstellung übernehmen, denn ich kenne meinen Gast zwar auch ein bisschen, immerhin war es eine Zeit lang mal meine Trainerin. Aber ja, Johnny war selber der Trainer unseres Gastes und deswegen übernimmt er die Vorstellung und deswegen bleibt mir nur zu sagen, hallo Johnny.
Hallo Michael, hallo Lara. Lara ist eine der stärksten deutschen Spielerinnen, mehrfache deutsche Jugendmeisterin, deutsche Frauenschnellschachmeisterin, Bremer Meisterin, nicht nur bei den Damen gewesen, sondern auch bei den Männern. Ich glaube auch deutsche Blitzmeisterin, deutsche Vizemeisterin im klassischen Schach, jetzt neulich am German Master teilgenommen. Also du korrigierst gleich alles, was ich falsch sage.
Das war nur umgekehrt, ja. Okay.
Nationalspielerin, Teilnehmerin an diversen Jugend- und was weiß ich, Weltmeisterschaften und Europameisterschaften und vor allem aus meiner Sicht die einzige, ich sage jetzt mal geschlechterübergreifende Spielerin im deutschen Schach, die nicht nur weiß, fantastisch Schach zu spielen, sondern das auch in die Welt zu tragen und das über den eigenen Tellerrand hinaus den Leuten nahe zu bringen, also mit einer großartigen Präsenz auf ihren Social-Media-Kanälen, auf, ich glaube, dem Twitch-Kanal Frauenschachexperten und auch auf ihrer fantastisch gewordenen eigenen Internetseite laraschulze.de. Herzlich willkommen, Lara, schön, dass du die Zeit gefunden hast.
Ja, vielen Dank, auch vielen Dank für die liebe Vorstellung.
Und so, was habe ich alles durcheinander gebracht?
Nein, ich war deutsche Meisterin mal im klassischen Schach und Vizemeisterin im Blitzen.
Ja, das stimmt ja alles perfekt. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, das war ja interessant, wie wir damals sozusagen zueinander gekommen sind. Das war ja damals, als das Bundesministerium die Gelder gestrichen hat.
Genau.
Und der Deutsche Schachbund gesagt hat.
In Südafrika.
Genau. Der Deutsche Schachbund gesagt hat, so, ja, kommen halt keine Trainer mit und jeder muss alles selber bezahlen. Und ich bin dann als Trainer trotzdem mitgefahren auf eigene Kosten und habe dann Lara vor Ort vorbereitet mit vielen spannenden Geschichten. Südafrika hat natürlich eine ganz eigene, ich sag mal, Dynamik. Und seitdem haben wir bis ich bei Werder weg bin, ne? Bis vor 2 Jahren mit einer kleinen Unterbrechung zusammen trainiert. Und ich war auch ganz glücklich, als ich dann bei Werder angefangen hat, dann Lara auch zu Werder gekommen ist und auch dort, da musst du mir nochmal sagen, wie der Preis genau hier hieß. Ich glaube, du hast den höchsten Preis bekommen, den Werder Bremen da vergibt und warst irgendwie der erste Schachspieler, Schachspielerin seit 20 Jahren oder so, die den Preis bekommen hat.
Genau, das war der Josef-Luther-Wanderpreis, den Werder immer einmal im Jahr vergibt und für irgendeine außergewöhnliche Leistung im Verein. Und genau da. Das war sehr, also was Besonderes, dass der an die Schachabteilung und an mich ging. Das war eine große Auszeichnung vom Verein, ja.
Und geschlechterübergreifende Spielerin, also das bedeutet, dir ist es egal, Frauen, Männer, offen, du trittst überall an, oder steckt da irgendwas dahinter?
Wie meinst du das? Das habe ich nicht
verstanden. Bei der Bremer Meisterschaft, genau.
Ach so, ja. Ja, also grundsätzlich, ich wurde ja Bremer Meister auch mal bei den Herren und einmal Vizemeister. Und war letztes und vorletztes Jahr, also vorletztes Jahr hatte ich bei den Herren gewonnen. Das kommt ja auf jeden Fall auch nicht so oft vor. Oder in Bremen war es, glaube ich, das erste Mal, dass eine Frau den Landesmeistertitel gewonnen hat. Vielen anderen Bundesländern kommt das ja auch nicht so oft vor. Ja, aber mir ist egal, gegen wen ich spiele, ob ich jetzt gegen Männer spiele oder gegen Frauen spiele, ist mir grundsätzlich tatsächlich immer egal. Beeinflusst weder meinen Spielstil noch meine Vorbereitung noch meine Herangehensweise an die Partie. Also ich mag Turniere, wo ich gegen Männer dann meistens spiele, wenn es gemischte Turniere sind. Ich mag aber auch die frauengeschlossenen Turniere gerne. Also spiele ich beides. Ja.
Hauptsache Schach.
Ja, genau. Hauptsache Schach, Hauptsache es macht Spaß und läuft gut, dann passt alles.
Und nicht gegen unterbewertete Inder.
Ja, das ist natürlich auch manchmal nicht so angenehm. Andererseits, ich versuche ja zumindest darauf nicht zu achten, also nicht so stark den Fokus auf die Elo zu legen, weil das ist ja meistens so, wenn man sehr ergebnisorientiert spielt, und das tut man ja meistens, wenn man sehr stark auf die Elo schaut, dann beeinflusst das Spiel ja normalerweise nicht gerade im positiven Sinne, weil dann so eine Art Druck dazukommt. Druck ist ja nicht immer schlecht, ist ja auch was Positives, gibt Motivation, aber gerade wenn man so viel auf die Elo schaut, kann der Druck dann auch ins Negative gehen. Von daher, aber natürlich gegen unterbewertete Spieler zu spielen, die einem dann Elo abnehmen, ist nie schön. Aber genau.
Hast du denn den internationalen Schachtag irgendwie gefeiert oder gewürdigt auf deinen sozialen Kanälen?
Ja, ich habe heute ein Reel auf Instagram hochgeladen, wo ich so meine schönsten Bilder zusammengestellt habe, die ich mal mit einem Schachbrett irgendwo gemacht habe. Also zum Beispiel in Hannover am Maschsee, das ist so einer meiner Lieblingsplätze eigentlich, hatte ich mal so ein kleines Fotoshooting mit Schachbrett gemacht. Oder in Budapest bei der Olympiade letztes Jahr habe ich auch dann ein Schachbrett mitgenommen. Und da schöne Bilder mit Aussicht gemacht auf das Parlament. Und ja, die Bilder habe ich heute so ein bisschen zusammengestellt und dann ein Reel hochgeladen und einen schönen internationalen Schachtag gewünscht.
Du hattest ja auch mal so eine Arbeit geschrieben. Mhm. Über das Flow-Erlebnis im Schach. Kannst du noch mal kurz erzählen, was da so deine Erkenntnis war und falls ja, wo man die jetzt noch finden kann?
Ja, das war eigentlich ganz interessant. Also das war für die Schule, da sollte man eine wissenschaftliche Arbeit schreiben über ein mehr oder weniger selbstgewähltes Thema. Ich hatte dann da gefragt, ob ich ein Schachthema nehmen kann, beziehungsweise ein Sportthema ja allgemein, dieses Flow-Erlebnis. Das wurde genehmigt und das war, dann habe ich eine Umfrage gemacht beim Lehr-Open, war das damals, wo ich die Umfrage gemacht habe, und habe Flow-Erlebnis auf verschiedene Faktoren bezogen, also auf Spielstärke, auf verschiedene Störfaktoren, also externe Störfaktoren wie Lautstärke, Lichtverhältnisse, Enge im Turniersaal, solche Sachen, innere Störfaktoren, also zum Beispiel eben, dass man zu sehr aufs Rating schaut, dadurch sehr gestresst ist oder Angst vor irgendwelchen Gegnern, Angstgegner oder besondere Sympathie für Gegner, sowas. Und das war ganz interessant. Also zum Beispiel erinnere ich mich an ein Ergebnis, stärkere Spieler sind deutlich weniger von Lautstärke beeinflusst, was, denke ich, auch so mit meiner Erfahrung zusammenpasst. Also bedingt sich ja wahrscheinlich in beide Richtungen, wenn man das eben gut ausblenden kann, kommt man schneller in so ein Flow-Erlebnis, dass man so nichts mehr um sich herum mitbekommt. Zum Beispiel jüngere Spieler, Schüler, Studenten, so in dem Alter, waren zum Beispiel auch weniger von engen Turnierseelen beeinflusst. Vielleicht hängt das damit zusammen, dass man das in der Schule sowieso gewohnt ist oder im Studium in vollen Vorlesungssälen zu sitzen, während man das im höheren Alter nicht mehr ganz so gewohnt ist. Okay, kommt natürlich auch da ein bisschen drauf an, was man arbeitet, aber viele Schachspieler waren da auf jeden Fall im höheren Alter mehr von beeinflusst als im jüngeren Alter. Ja, das waren so ein paar Ergebnisse. Die Arbeit findet man auf meiner Homepage, wenn man, ich glaube, unter Veröffentlichungen schaut. Also wenn man sich da ein bisschen durchklickt, da ist die auch veröffentlicht. Genau.
Ich habe mir die damals durchgelesen. Also ich fand das sehr, sehr beeindruckend. Das ist sehr gut gelungen. Eine absolute Leseempfehlung, sich das mal anzuschauen. Und dann versteht man auch für jeder, also das ist auch einer der Gründe, warum, glaube ich, manche Leute Schach spielen. Mir geht das zumindest teilweise so, dass man einmal so alles um sich herum vergisst und all die Sorgen und was weiß ich alles und voll in der Partie ist, nur darüber nachdenken, was ist der beste Zug und all dieser unnötige Ballast von einem auf einmal abfällt. Und ich habe mich da sehr wiedergefunden. In dieser, was du da geschrieben hast.
Ja, ich habe, ich studiere ja ein bisschen nebenbei Wirtschaftspsychologie. Jetzt habe ich da gerade so eine Vortragsreihe über Sportpsychologie mir angehört oder bin dabei. Das ist noch am Laufen. Und also so diese Flow-Thematik, die fasziniert mich auch immer sehr und finde ich super, super spannend. Ja.
Das war übrigens eine Frage, ne, Michael? Du hattest bei Facebook gefragt, was wollt ihr Lara gerne fragen? Und der ehemalige Vorsitzende der Kommission Leistungssport hat die Frage gestellt, wie sieht's mit Laras Psychologiestudium aus?
Ja, also ich bin da nicht besonders weit, muss ich gestehen, einfach weil der große Fokus auf Schach liegt und ich 90% meiner Zeit mit Schach verbringe, mit selbst trainieren, Training geben, Turniere spielen, der Planung, all diesen drum und dran. Bin ich vor kurzem auch noch umgezogen und das ist ja auch viel Aufwand. Da habe ich mir gesagt, okay, wenn das erstmal soweit alles durch ist, dann versuche ich mich auch wieder ein bisschen mehr mit dem Studium zu beschäftigen. Das habe ich jetzt angefangen. Es hat mich auch wieder sofort gepackt. Und weil ich finde diese generell Psychologie ein sehr spannendes Fach. Und dann, als ich jetzt gesehen habe, dass es auch gerade die Reihe zum Thema Sportpsychologie gibt, war ich noch mehr im Thema. Also der Hauptfokus liegt auf Schach, aber es läuft so ein bisschen nebenbei, mal mehr, mal weniger, kann man so sagen. Ich denke, es hilft mir auch so ein bisschen in beide Richtungen. Also so meine Erfahrung als Leistungssportlerin, da so Thema Sportpsychologie, wo ich mich ja auch schon viel mit beschäftigt habe, hilft mir fürs Studium und natürlich umgekehrt auch. Das ist so das, was ich auch ganz gut daran finde, dass man das gut verbinden kann.
Wir sprechen ja auch über die Schachnews der Woche und es gibt eine Neuigkeit, die auch dich betrifft als Nationalspielerin, nämlich die deutsche Frauennationalmannschaft hat einen neuen Bundestrainer. Erzähl mal ein bisschen, wer es ist, wie es dazu kam und was du so wie du das mitbekommen hast.
Dein Mannschaftskollegen bei Werder Bremen, muss man dazu sagen.
Ja, also Zaha Efimenko ist ja jetzt unser neuer Bundestrainer, was mich super freut, denn Zaha spielt auch für Werder und ist auch seit etwa einem Dreivierteljahr mein Trainer. Also wir haben so ungefähr einmal die Woche zusammen eine Trainingsstunde, wo er mir auch schon viele interessante Sachen gezeigt hat und das Training war schon immer richtig gut. Von daher glaube ich, Zaha ist einfach perfekt für uns als Bundestrainer. Also das, davon bin ich überzeugt. Ich kenne ihn jetzt halt als Trainer auch schon und er ist immer auch sehr lieb. Wenn es was zu kritisieren gibt, tut er das auch, aber eben auf eine sehr gute Art und Weise, sodass man das gut annehmen kann. Und ich denke, das ist auch genau das, was wir generell als Frauennationalmannschaft auch gerne haben. Und ich denke, er passt da richtig gut zu uns. Also ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit dann auch jetzt als Bundestrainer. Und
Und er lebt in Deutschland, ne? Das ist auch ein weiterer großer Vorteil.
Er lebt seit 3 Jahren in der Nähe von Bremen. Und macht das Training auch auf Deutsch. Das ist natürlich auch auf jeden Fall schön, wenn man, ist jetzt kein Muss, wir sprechen ja alle gut Englisch, aber es ist auch schön, wenn man es einfach auf seiner Muttersprache hat, das Training. Und Zaha, wie gesagt, ich trainiere seit einem Dreivierteljahr mit Zaha und wir haben das Training auch immer mit auf Deutsch gemacht und man kann es einfach auch sehr gut verstehen. Sein Deutsch ist vollkommen gut dafür und das ist natürlich auch noch ein Vorteil auf jeden Fall.
Wie laufen denn da die Entscheidungsprozesse? Also die Josefina Heinemann, die ist ja Aktivensprecherin und die war im Schachglatzen-Podcast und hat gemeint, also es wären eigentlich nur so eine Handvoll Bewerber gewesen, aber sie war irgendwie mitbeteiligt oder ihr wart alle mitbeteiligt oder erzähl mal, wie das so läuft.
Genau, Josephine war am meisten mitbeteiligt, weil sie als aktiven Sprecherin direkt auch die anderen Bewerbungsgespräche mit oder generell die Bewerbungsgespräche mit angehört hat und auch mit entscheiden durfte, soweit ich weiß. Wir als restliche Spielerin waren aber auch diesmal mitbeteiligt. Wir hatten 2 Probetrainings mit den besten Kandidaten, also dann unter anderem auch mit Sahar und durften dann hinterher auch so ein bisschen entscheiden, passt es nicht. Und da waren auch im Grunde alle Spielerinnen von Sahar sofort überzeugt und dann wurde das eben so an den Deutschen Schachbund weitergegeben, dass wir auf jeden Fall mit Sahar gerne arbeiten würden und es dann entsprechend auch, dann wurde es Sahar.
Und Johnny, du hast dich nicht beworben.
Nee, ich habe mich nicht beworben. Das ist natürlich immer ein Gedanke, mit dem man so ein bisschen spielt, weil diese ganze Trainergeschichte ist natürlich, wofür grundsätzlich mein Herz sehr stark brennt. Aber ich habe mich da nicht beworben. Und ich denke, mit Zaha ist eine wunderbare Lösung gefunden worden. Ich habe ihn ja auch kennenlernen dürfen in Bremen. Ist einfach eine absolute schachliche Maschine und nicht nur das. Er hat das ja auch schon bewiesen aufgrund seiner bisherigen Schülerinnen auch, dass er auch einfach im Frauenschach wahrscheinlich weltweit einer der absoluten Top-Trainer ist. Und da hat der Deutsche Schachbund, finde ich, eine wunderbare menschliche und schachliche Lösung gefunden, wie man sie sich nur wünschen kann. Und vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass nach den Unkenrufen davor einen vielleicht etwas kremltreuen Trainer zu haben, jetzt einen Ukrainer zu haben, der aufgrund des schrecklichen Krieges ja geflohen ist. Deswegen lebt er ja in Deutschland, der ist ja geflohen. Umso besser. Und ich glaube, das soll der Deutsche Schachbund sich mal ein bisschen anstrengen, die noch ein bisschen länger zu halten, weil das ist, also besser wird es, glaube ich, nicht.
Ja, sehr schön. Ich habe noch Freestyle Chess in Las Vegas auf dem Zettel als aktuelles Großereignis. Und da gibt es ja ganz viele Facetten. Vielleicht fangen wir mal damit an mit den Resultaten. Also im Finale stehen jetzt Levon Aronian und Hans Niemann, von dem es ja hieß, dass er gar nicht mehr eingeladen wird, weil er, ich glaube, es war in Paris, hat er ohne richtige Gründe abgesagt, aber dann hat er sich doch wieder irgendwie qualifiziert. Jetzt ist er dabei und steht sogar im Finale. Lara, verfolgst du so solche Ereignisse und was sagst du zu Niemann?
Ja, also ich habe es ein bisschen verfolgt. Ich habe auch zwischendurch mal so ein bisschen in die Partien reingeguckt, auch so ein bisschen auf YouTube so Zusammenfassungen geschaut und ich habe ein Video gesehen, was ich auch ein bisschen witzig fand, wo eben dieses Match zwischen Aronian und Carlsen war, wo Aronian Carlsen besiegt hat, niemand das Ganze kommentiert hat. Niemand hat sich natürlich unglaublich gefreut, als Aronian dann gegen Carlsen gewonnen hat und es war schon ein witziges Video. Ja, dass niemand jetzt im Finale steht, also ist natürlich überraschend auf jeden Fall, also wahrscheinlicher wäre so ein Finale Caruana Carlsen, Nakamura Carlsen, irgendwie sowas in die Richtung gewesen.
Was jetzt das Spiel um Platz 3 ist, witzigerweise.
Genau, okay. Also Aronian, bei dem lief es ja bei den meisten Freestyle-Events auch nicht so besonders gut. Mhm. Also ich habe zumindest auf jeden Fall ein oder zwei im Kopf, wo er fast letzter war oder sogar ganz letzter. Von daher auch das, überraschend will ich fast nicht sagen, weil Aronian ist auch einfach ein sehr guter Spieler, aber zumindest hätte man es jetzt vielleicht den anderen mehr zugetraut. Aber ich bin gespannt, ob niemand jetzt vielleicht sogar das Ding gewinnt.
Die spielen die heute Abend,
Die spielen gerade auf jeden Fall. Ganz kurz eben, bevor wir angefangen haben, einmal reingeklickt, da waren so die ersten Züge auf dem Brett, ja.
Okay. Ja, es dauert ja immer ewig zwischen den Partien, ne, weil die immer eine neue Stellung auslosen und dann sich die erstmal nochmal angucken und dann und so weiter und so fort, aber ansonsten ist das spannend.
Das ist aber ein gutes Stichwort. Wie findest du das, Lara, dass die da alle noch, die, wenn sie die Stellung bekommen, erstmal noch miteinander sprechen können? Weil beim Kränkeschachturnier war es so, da wurde die Stellung gezogen, wurde an der Leinwand übertragen und dann hieß es so, es geht jetzt direkt los. Ne? Und bei diesen Top-Turnieren von dieser Freestyle-Tour sprechen ja die Spieler miteinander. Und Magnus Carlsen hat sich jetzt vor ein paar Tagen drüber beklagt und hat gesagt, naja, die spielen ja alle diese Varianten, die sie im Vorfeld besprochen haben, und da denkt keiner mehr über die ersten drei Züge nach, sondern die spielen alle das, was im Vorfeld vereinbart wurde, hat sich darüber beschwert. Und dann ist ja auch der Gag so ein bisschen von dem Freestyle wieder weg, ne? Wenn alle die ersten drei Züge gleich machen. Was meinst du?
Ja, ist natürlich vielleicht so. Andererseits, es wird ja nicht mit Engine geprüft. Also ich glaube, die Spieler dürfen ja nur sich sozusagen untereinander beraten, ja, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, okay, ich habe auch mitgekriegt, dass also auch die Spieler sich dann natürlich so ein bisschen gegenseitig beeinflussen. Ich weiß nicht mehr, irgendjemand hatte im Interview gesagt, so, niemand hat dann Aronian irgendwie gesagt, nein, seine Variante wäre ganz schlecht oder so. Und Aronian hat dann tatsächlich den ersten anderen Zug gemacht und wie auch immer. Auf jeden Fall haben die sich auf jeden Fall gegenseitig beeinflusst. Finde ich auch ganz interessant. Also ich weiß nicht, bisschen übertrieben vielleicht von Carlsen zu sagen, dann ist der Gag weg, weil ich meine, es gibt ja trotzdem keine richtige Vorbereitung, so dass man sich vorher mal ein bisschen länger mit der Stellung beschäftigt, ist ja trotzdem immer noch was ganz anderes als normales Schach, wo super viel Theorie existiert, also naja. Aber ich weiß nicht, ich habe es selbst noch nie gespielt, also ich habe tatsächlich noch kein Freestyle gespielt, von daher habe ich keine Erfahrung, wie lange man sonst so am ersten Zug überlegt oder sowas. Also da kann ich nicht so viel zu sagen.
Ich weiß aber nicht, ob das immer so vorteilhaft für die Spieler ist, wenn die sich da austauschen, oder ob es für die nicht besser wäre, wenn sie einfach still am Brett sitzen würden und sich das selber denken würden. Ich habe das Gefühl, die verwirren sich da auch immer viel gegenseitig. Ich glaube, beim Kränke war einfach die praktische Herausforderung, dass wenn du nicht sofort anfängst, zückt halt jeder sein Handy, gibt die Stellung kurz in Computer ein, wenn du denen dann eine Viertelstunde gibst, und dann wissen die gleich sozusagen, was die beste Engine-Empfehlung ist, oder gucken in dem Buch von Nickel nach, wo der alle Stellungen analysiert hat. Das haben sie ja ausgeschlossen. Bei dem Turnier jetzt in Las Vegas ist das Problem, wenn du direkt anfängst, dann hat Weiß ja einen riesigen Nachteil, weil der muss halt erstmal eine Viertelstunde Zeit investieren, um überhaupt die Stellung zu verstehen. Der kann ja keiner einfach mal so einen Zug reinhauen, raushauen. Und bei einer Bedenkzeit, die spielen jetzt ja gar nicht mit so viel Bedenkzeit, wenn du dafür den ersten Zug direkt 10 Minuten investierst, hat Weiß einen riesigen Nachteil aus meiner Sicht. Deswegen ist das schon einigermaßen sinnvoll, denke ich, wie das jeweils gemacht wurde.
Ja, und wir haben hier einen User Sasta oder so ähnlich und sagt, ich finde es nett, dass sich die Pros dann da noch austauschen. Es hat doch was, dass die da alle die Köpfe zusammenstecken. Ja, und dann mit so einem Augenzwinkern, Carlsen hat doch immer was zu meckern. Ja. Ja, also in der Tat, das ist auch ganz amüsant, wenn man da das per Video sieht, und die begleiten das ja auch gut von dieser Freestyle-Tour. Ne? Da gibt es ganz viel Videomaterial. Ich habe auch ein Video gesehen, wo die so eine Abstimmung machen über den Modus. Ne? Also der Jan-Henrik Büttner, der bringt dann immer die ganzen Spieler zusammen und fragt, wie wollt ihr es haben? Wollt ihr mit Kopfhörer, ohne Kopfhörer, mit Musik, ohne Musik, pipapo? Also manchmal frage ich mich, Mensch, das muss doch im Vorfeld irgendwie feststehen. Ist das ein kluger Move, da die Spieler zu beteiligen? Weil die sind sich ja natürlich auch nicht immer ganz einig, wie sie es haben wollen.
Macht es vielleicht interessanter, so, oder ein bisschen spannender, ist mal was anderes, weil man es eben sonst bei keinem Turnier so sieht. Ich habe auch dieses Video gesehen mit der Diskussion über die Kopfhörer. Ja, also sehr ungewöhnlich, aber ist mal was anderes. Und ich glaube, das ist vielleicht genau das, was er erreichen möchte, so dass er es halt einfach ein bisschen anders macht, als es sonst ist, was es wiederum ein bisschen spannender macht. Ja, okay.
Ja, ich fand es sehr interessant, als ich dieses Video gesehen habe. Ich wollte euch auch da nach eurer Meinung fragen, weil es gab dann einen sehr interessanten Austausch zwischen Carlsen und Caruana. Carlsen sagte also sinngemäß, naja, wir machen das ja hier für die Zuschauer alles. Es ging ja darum, was dürfen die Zuschauer mit in den Saal bringen? Dürfen die ein Handy mitbringen? Dürfen sie gar nichts mitbringen? Was mit den Kommentatoren auf den Stimmen? Sehen die irgendwelche Bewertungsbalken, während sie im Spielsaal sind und so weiter? Und Carlsen sagte, naja, wir machen hier eine Zuschauerveranstaltung und deswegen sollten wir das alles so ausrichten, dass die Zuschauer eine gute Zeit haben. Und Caruana sagte, die Zuschauer sind mir scheißegal. Ich glaube, das ist relativ wörtliches Zitat. Ich will, dass hier nicht betrogen wird. Und das sind die beiden Pole, die da gegeneinander stehen. Lara, wie siehst du das im Schach? Was ist da wichtiger? Worauf müssen wir da mehr achten?
Also, dass nicht betrogen wird versus gutes Erlebnis für die Zuschauer. Ja,
also heftige Sicherheitsmaßnahmen, die vielleicht an der einen oder anderen Stelle...
Okay, die auch die Zuschauer einschränken.
Ja, ja, genau. Gegen halt Spektakel.
Okay, das ist eine spannende Frage. Ich meine, eigentlich würde ich sagen, ich meine, im Schach muss man sehr froh sein, wenn mehr Zuschauer kommen und das immer zuschauerfreundlicher wird und dass immer mehr ein Sport wird, den man auch als Zuschauer gut verfolgen kann, weil das ja beim Schach auch nicht so einfach ist, weil man eben zum Beispiel nicht einfach offensichtlich einen Spielstand ablesen kann. Aber auf der anderen Seite, das ist natürlich das, was generell den Sport kaputt machen könnte, diese Betrugsgeschichten. Vielleicht so ein gewisser Mittelweg ganz gut, dass man das meiste, also dass man schon erschwert, dass irgendwie betrogen werden könnte, da die Hemmschwelle sehr hoch setzt oder die Hürden sehr hoch setzt. Aber dass trotzdem die Zuschauer nicht alles zum Beispiel am Eingang abgeben müssen oder überhaupt rein dürfen, das finde ich schon schön eigentlich, wenn Zuschauer rein dürfen. Weil es ja auch mittlerweile viele Meisterschaften gibt, wo gar keine Zuschauer den Spielsaal betreten dürfen. Und das finde ich dann doch auch immer ein bisschen schade, weil man sollte eigentlich froh sein um die Zuschauer, die auch live zuschauen wollen. Ja.
Hast du denn schon mal selbst so einen Betrugsfall mitbekommen, wo du gegen jemanden gespielt hast, wo sich dann oder später herausstellte, dass der betrogen hat und du gedacht hast, schon während der Partie, naja, das läuft hier nicht ganz rund?
Zum Glück noch nicht. Also ich hatte noch nie den Fall, dass ich jetzt direkt gegen jemanden gespielt habe, der betrogen hat. Oder ich hatte eigentlich auch nicht wirklich den Gedanken während Partien. Ich verbiete mir diesen Gedanken auch meistens. Also das, denn ich glaube, das ist ziemlich hinderlich, wenn man am Brett sitzt und überlegt, ob der Gegner vielleicht gerade cheatet, wenn es jetzt nicht irgendwelche ganz offensichtlichen Anzeichen gibt. Von daher denke ich da eigentlich nicht drüber nach und ich habe es auch noch nicht erlebt. Ich habe erlebt, dass an anderen Brettern mal Betrüger gefasst wurden, aber noch nicht gegen mich. Ja.
Also, Michael, was hast du noch auf deiner Staunliste?
Ja, ich habe noch das Schachfestival in Biel auf der Liste, wobei das aus deutscher Sicht nicht so wirklich erfolgreich ist. Johnny hat schon Herzschmerz, also es geht.
Ja, das hat mir wirklich Herzschmerz. Ich hatte gehofft, Frederik spielt gut. Wir müssen die nächste Ausgabe, wie gesagt, ist bei uns Doppelausgabe in der Schach. Und wenn Frederik da abgeliefert hätte, da hätte man richtig schön fetten Artikel machen können. Aber jetzt können wir ja nicht 20 Seiten füllen, damit wie schlecht Frederik gespielt hat. Das hat mich Seiten gekostet, viele Seiten, die ich jetzt wirklich wieder ein anderes Thema finden muss, was cool ist.
Ja, also zur Erklärung noch, sechs Leute oder sechs Spieler nehmen hier beim Masters-Turnier teil und er ist tatsächlich auf dem sechsten Platz, also nicht so gut gelaufen, obwohl die Spieler eigentlich alle innerhalb seiner Elo-Range liegen. Aber ja, sowas hat man manchmal einfach, so ein mieses Turnier, wo es nicht läuft, oder? So ein Negativ-Flow wahrscheinlich, Lara, oder? Gibt's es auch?
Ja, natürlich. Also es kann halt auch immer zwischendurch jeden treffen und das trifft ja auch jeden, auch von den Topspielern, dass man sieht, okay, zwischendurch haben sie irgendwie eine schlechte Phase, was ja irgendwie auch ganz beruhigend ist irgendwie. Alle sind auch nur Menschen und spielen halt auch mal irgendwie ein super schlechtes Turnier und das macht ja Sport auch aus, dass man dann beim nächsten Turnier eben entsprechend wieder besser zurückkommt, Partien analysiert hat, irgendwie seine Schlüsse draus gezogen hat und dann eben nicht aufhört und nie wieder auftaucht, sondern eben weitermacht. Und ja, das wird Frederik jetzt auch so machen. Wird sich vermutlich furchtbar geärgert haben. Die verpassten Chancen irgendwie, den muss ein bisschen hinterher trauern, aber dann halt nächstes Turnier spielen und dann wird es wieder umso besser.
Aber das Johnny, hier kommt im Chat schon ein Vorschlag für dich als Ersatz. Der Christian Klöckler, der ist nämlich beim Blitzturnier in Biel Dritter geworden. Das war jetzt nicht so mit lauter Hochkarätern besetzt, aber da waren doch auch 2600er, 500er dabei. Der hat einen Lauf.
Ja, er hat ja auch das Open mitgespielt. Oder gab es dann Open mitgespielt? Weil okay, Blitzturnier ist, wir machen ja gerade die Auswertung unserer Leserumfrage. So großartig das junge Talent auch sein mag, weiß ich nicht, ob ich viele Seiten mit einem dritten Platz bei einem Blitzturnier füllen werde. Das möchte ich mal ein kleines Fragezeichen dran machen. Ich glaube, Christian wird noch sehr häufig große Teile unserer Zeitschrift füllen, aber nicht damit.
Aber er ist ja ein sehr, sehr guter Blitzspieler. Er ist ja auch Blitzvizemeister geworden bei der deutschen Blitzmeisterschaft.
Ah, und er steht beim Master bei 5 aus 6. Das ist natürlich eine andere Geschichte. Ja. Also bei Master Tournament nehme ich an, das Master oben entsprechend. Das wäre natürlich eine andere Geschichte, wenn er da noch durchzieht. Weil das ist ja traditionell, glaube ich, auch eigentlich immer ganz gut besetzt. Aber ich habe immer nur Frederik geguckt und hatte so, weil er ist auch einfach so ein netter Typ, ne? Das ist eigentlich nur ein deutscher Spieler, wo man hofft, dass der gut spielt, weil er Deutscher ist, sondern der ist auch einfach ein echt netter Typ und würde ich sagen, auch tendenziell eher einer der sensibleren. Und wenn man den dann da so verlieren sieht, das tut einfach im Herzen weh, muss man ganz ehrlich sagen.
Ich habe auch einen Ausschnitt aus seiner Partie gesehen, wo er in zwei Sekunden dann noch einen Zug machen musste. Was er geschafft hat, aber okay, die Partie war dann, glaube ich, am Ende trotzdem verloren. Das war auch dramatische Szenen auf jeden Fall.
Ja, seine Zeit muss er in den Griff bekommen. Also ich bin in keiner Position, ihm irgendwie großartig Ratschläge geben zu können, aber dass sie, glaube ich, ein Blinder mit einem Krückstock, dass er da irgendwie seine ständige Zeit oder mit einer Sekunde irgendwie Züge machen, das ist irgendwie, das geht nicht gut. Das ist, glaube ich, nicht so dolle. Aber wird er schon hinbekommen. Er ist ein reflektierter junger Mann, der wird das schon irgendwann machen.
Lara, ich habe noch was auf dem Zettel. Hast du denn so ein bisschen den deutschen Nachwuchs im Blick, also bei den Jungs und bei den Mädels? Ich habe jetzt gelesen, vor ein paar Wochen wird es wahrscheinlich schon wieder her sein, U12-Europameisterschaft, zweimal Bronze immerhin für die deutschen Mannschaften. Also da scheint ein guter Jahrgang unterwegs zu sein. Hast du da irgendwie, vielleicht trainierst du sogar jemanden aus dieser Riege oder hast du die im Blick?
Also ich habe es ein bisschen verfolgt. Ich trainiere jetzt niemanden davon, aber ich verfolge zum Beispiel Lilly Schirmbeck. Sie wollte ich glaube, da hat sie gerade U10 Deutsche Meisterschaft gespielt. Sie hat sich mal ein Autogramm von mir geholt. Oh. Das hat mich natürlich sehr gefreut. Und wollte auch mal ein Foto mit mir machen. Und seitdem bin ich so ein bisschen in Kontakt und verfolge natürlich, was sie so spielt und habe jetzt gerade gesehen, dass sie bei der DSHM auch die eine Gruppe gewonnen hat, jetzt gestern, heute. Ja, heute dürfte das ja dann gewesen sein, also ganz aktuell. Und da habe ich auch gesehen, dass sie da bei der Mannschafts-Europameisterschaft auf dem dritten Platz gelandet ist und hatte natürlich auch entsprechend in die Jungs reingeklickt. Habe ich ein bisschen verfolgt und das ist so mein Bezug.
Okay. Der Sebastian sagt, die Jusupov-Schachschule hat abgeräumt. Ist es so, ja, dass der gute deutsche Nachwuchs da von der Jusupov-Schachschule mit rangezüchtet wird?
Viele, ja. Also ich glaube schon, dass da viele aus dieser Ecke kommen. Ist natürlich immer die Frage, was war zuerst, das Huhn oder das Ei? Also viele sehr Talentierte wollen auch zur Jusupov-Schachschule. Und das ist, glaube ich, die haben da so ein tolles Konzept und so, genau. Also das befruchtet sich dann immer sehr, sehr gut. Und deswegen sind viele, die vorne mit dabei sind, glaube ich, von den Jusupovs herantrainiert.
Ich frage mich immer, warum so ein Weltstar wie der Jusupov die 10-Jährigen trainiert und nicht die, zum Beispiel jetzt die deutsche Frauennationalmannschaft. Also der hat doch eine unglaubliche Autorität, die ja sonst kaum einer hat in Deutschland. War noch nie irgendwie für Top-Spieler in Deutschland zuständig.
Das stimmt nicht ganz. Er hat eine kurze Zeit lang Vincent Keimer trainiert, vor Peter Leko. Aber zwischen den beiden hat es nach allem, was ich gehört habe, nicht so wahnsinnig harmoniert, was, wie gesagt, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber was wohl an der unterschiedlichen Auffassung lag, wie man sozusagen moderne technische Hilfsmittel nutzt oder nicht fürs Training. Genau, also das hat er schon mal gemacht, da wurde der Versuch unternommen, hat aber nicht geklappt zwischen den beiden.
Okay, also für Yusupov gibt es nur Schachbücher und
so ist das nicht. Also über eine Ecke. Ich habe es weder von Vincent noch Arthur direkt gehört, weil die würden sicherlich beide nie schlecht über den jeweils anderen reden, aber über eine weitere Ecke habe ich es gehört und kann mir das auch gut vorstellen. Das hat irgendwie in mein Weltbild gepasst. Deswegen habe ich das dann mal so viel für bare Münze genommen. Aber also Nadja macht da ja auch viel, ne? Das ist ja nicht nur Arthur, der da harte Arbeit macht, das macht ja auch viel seine Frau Nadja Yusupov. Ich weiß nicht, ob die da vielleicht noch ein Trainerteam haben. Ich glaube, der Jaroslav Krasowitzki, der macht auch relativ viel dafür, diese Schule. Also die werden da auch ihre Trainer noch haben. Und das ist eben ein Konzept. Da werden die Kinder eben durchgeführt und es passt halt für sehr viele und entsprechend werden die besser. Aber man kann sich das, glaube ich, nicht vorstellen, dass da Arthur in jeder Trainingsgruppe sitzt und sich dann Partien von irgendwie 1200 dann oder so anguckt. Also das ist so, läuft das, glaube ich, nicht.
Ja. Und Lara, du bist aber auch eher so buchmäßig unterwegs, oder? Also Computer, na klar auch, aber...
Ja, schon. Ich habe auf jeden Fall eine große Schachbuchsammlung sozusagen und habe auch viele Schachbücher davon wirklich gelesen und durchgearbeitet. Also ich arbeite sehr gerne mit Büchern. Also
ja, was sind deine Tipps?
Also mein Lieblingsschachbuch ist Die sieben Todsünden des Schachspielers von Rosen. Das ist ja auch so ein Psychologiebuch, wo es sehr viel um Schachpsychologie, Sportpsychologie geht. Und das habe ich auf jeden Fall schon mehrfach auch durchgelesen. Und das Buch ist bei mir komplett so in ganz vielen verschiedenen Farben angemarkert, weil ich immer, wenn ich es durchgelesen habe, eine andere Farbe genommen habe. Das ist mein Lieblingsbuch. Ansonsten Game Changer fand ich auch noch sehr cool über AlphaZero.
Matthew Settler.
Genau. Das habe ich auch sehr gerne gelesen. Und ja, so als Arbeitsbücher, die Bücher von Agard, die sind ja auch sehr beliebt allgemein. Und da gibt es ja mehrere Bände, Positional, Strategical und so weiter.
Calculation war immer das härteste.
Genau, das härteste.
Ja. Die sind schon schwer, ne? Von Agard.
Ja, also... Die Positional und Strategical, die sind, glaube ich, so mittel bis schwer. Calculation ist schon ziemlich schwer. Ja. Ja.
Okay. Genau. Gameplay fand ich auch immer sehr hart, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm.
Was sind denn so die schwersten Bücher? So diese Turmendspiele von Shankland oder sowas? Oder was würdest du sagen, ist das anspruchsvollste Schachbuch, das es gibt?
Dieses Calculation-Buch von Ramesh, dem indischen Trainer, das ist auch sehr schwierig, fand ich. Da fand ich auch, er schlägt in dem Buch auch so Rating-Kategorien vor, sage ich mal. So, wenn man diese Spielstärke hat, müsste man diese Aufgaben ziemlich schnell lösen. Und da dachte ich mir auch teilweise schon, dass das auch ganz ordentlich war. So, selbst die dann vermeintlichen einfacheren Aufgaben waren nicht geschenkt. Das habe ich auch nicht komplett, also noch nicht komplett durch, aber habe teilweise da reingeschaut. Das gehört, glaube ich, auf jeden Fall zu den anspruchsvollen, aber auch sehr guten Büchern natürlich. Ja, das würde mir auf jeden Fall zu schwierigen Schachbüchern noch einfallen. Und so Prophylaxe-Bücher, also, da gibt es dieses Buch von Dorezky, dürfte das ja dann gewesen sein. Mhm. Könnte sein. So über Prophylaxe finde ich es ja auch allgemein ein relativ schwieriges Thema, in Partien auch prophylaktische Züge zu finden, irgendwie die Ideen des Gegners irgendwie vorherzusehen und ja, du kleine subtile Züge dagegen zu machen, ist generell, glaube ich, ein schwieriges Thema. Das Buch fand ich zum Beispiel auch auf jeden Fall schwierig. Ja.
Ich weiß noch immer, wir haben ja... eine Weile trainiert und du hast immer irgendwelche Bauern geopfert. Das,
ja, für Aktivität und Initiative. Da sollte man das nachher nicht zu ernst nehmen, ja.
Ja, ich habe letzte Woche an dich gedacht, da hatten wir den Jörg Hickel, der hat ja einen ganz anderen Spielstil und hat gesagt, er steht immer so da mit gezückten Messern und wenn dann der Gegner ankommt, dann schlägt er zu. Aber das ist so gar nicht dein Stil, ne? Hinten rein und dann abwarten und dann zuschlagen, sondern du bist die gleich drauf geht.
Jein, würde ich sagen. Also ich glaube, es hat sich auch so ein bisschen relativiert. Also ich habe tatsächlich früher auch unglaublich gerne solche G4-Züge gemacht, obwohl ich kurz rochiert hatte zum Beispiel. Hauptsache irgendwie Angriff und mein König war dann zwar auch schwach, aber war egal. Und das habe ich so ein bisschen auf jeden Fall, versuche ich oder habe ich auch geschafft, solche Züge rauszubringen, sondern nur kontrolliert anzugreifen, sage ich mal. Von daher mag ich mittlerweile auch solche Stellungen, wo man gewissermaßen Geduld braucht und so ein bisschen auch darauf wartet, dass sich sozusagen der Gegner selbst irgendwie reinreitet, weil er irgendwas zu Krasses unternimmt. Also das habe ich mittlerweile auf jeden Fall in mein Repertoire auch aufgenommen. Also ich bin, glaube ich, immer noch nicht so ein Spieler, der so richtig, also nur auf seine Konterchancen wartet. Das ist nicht mein Stil, aber auch nicht mehr ganz so super aggressiv, wie es mal war.
Hier hat übrigens der Chessgolfer hat noch ein Buch vorgeschlagen. Hier. Und ich weiß gar nicht, wir hatten, glaube ich, schon mal offenbart, wer der Chessgolfer ist. Ne? Das ist jemand, der in Braunfels immer die Frauenländermeisterschaft der Schachverbände oder so. Hier, das ist eins der Bücher, was hier bei mir auf dem Tisch liegt. Jetzt wegen diesem blöden Hintergrund sieht man es nicht, aber geniales Buch.
Absolut, das habe ich auch.
Ja. Von Michael Adams, muss man dazu sagen.
Von Michael Adams, ja. Habe ich mal meinem Vater zum Geburtstag geschenkt, weil der sich's gewünscht hat. Dann hatte ich mir, und jetzt vor einem halben Jahr habe ich es wieder entdeckt und habe jetzt ganz viel damit gearbeitet. Grandios.
Wer Johnnys Vater nicht kennt, der hat beim Kränke Chess, gegen Aronian hat er, glaube ich, gespielt, gell?
Da ist uns ein sehr peinlicher Fehler passiert. Der hat gegen Aronian gespielt, hatte kurz vor Schluss nochmal ein Remis, deswegen kam er dann auch in der Zeitschrift vor. Also der war nicht da drin, weil er mein Vater ist, sondern Dirk hat ja den ganzen Bericht geschrieben. Und dann stand, in Klammern, Matthias Bach in Klammern 49. Also, und man dachte, der sei 49 Jahre alt. Und Leute schrieben mir, warte mal, du bist 34? Das geht auch mathematisch nicht ganz auf. So, und er ist Jahrgang 63, also er ist jetzt 62 geworden gerade. Das Problem ist, er hat in dem Turnier 4 aus 9 geholt. Und dann stand aber in Klammern 4-9 und irgendwie im Korrekturprozess ist der Strich rausgefallen. Und dann stand da 49 und deswegen die Leute, Mensch, dein Vater hat es aber früh auf die Reihe bekommen. Ja. Genau, der hat in Kränke erst so eine gegen Aronian gespielt, ja.
Ja. Ja, war bestimmt ein Highlight. Was sind deine nächsten Highlights, Lara? Was steht auf dem Turnierkalender?
Bamberg, steht auf jeden Fall auf dem Turnierkalender. Nordhausen vorher noch. Und ich hoffe dann halt entsprechend als nächstes großes Event Mannschafts-Europameisterschaft in Batumi. Da weiß ich ja noch nicht, ob ich in der Mannschaft bin. Die Mannschaft ist noch nicht nominiert, aber das hoffe ich natürlich, dass ich da dann in der Nationalmannschaft bin. Ist ja immer sehr knapp bei uns, wer nun in der Mannschaft ist. Das sind so die nächsten Sachen. Wir haben auch noch einen Trainingslehrgang und im August fällt mir gerade ein, ist auch noch Deutsche Schnellschachmeisterschaft. Da versuche ich mir den Titel wieder zurückzuholen. Ich habe 2021, 22 und 23 die Deutsche Schnellschachmeisterschaft gewonnen und letztes Jahr aber nicht und versuche ich dieses Jahr wieder. Das sind so die Ereignisse der nächsten zwei, drei Monate. Ja, durchaus, ja.
Ich hätte jetzt Dortmund gedacht, das findet ja jetzt, glaube ich, Anfang August statt, ne? Ist ja auch immer ein Highlight.
Das stimmt, da habe ich auch schon mal mitgespielt, aber ja, dieses Jahr nicht, genau.
Oh, da hat der Thomas hat einen ganz alten Podcast von mir rausgezogen. Schachgeflüster Folge 38. Ich glaube, zu Büchern wahrscheinlich, Thomas. Ich weiß es nicht genau. Oder Lara.
Könnte auch sein. Aber Thomas, ich glaube, ich war später, oder?
Schreib mal dazu, was Folge 38 war. Ja, ich glaube auch, unser Interview war später. Du hast mich ja dann auch interviewt, ne?
Das ja. War,
Stimmt, das war genial, ja. Ah, siehst du, ja, das war mit Lara. Ja, ich kenne noch meinen Thomas. Ich weiß auch, worauf der anspielt. Ja, das wäre auch mal interessant, jetzt so den Vergleich zu hören. Das muss ja 38, war ja eine frühe Folge. Das muss ja vor Jahren gewesen sein.
Ja, ich glaube, irgendwann habe ich auch, also ist schon ein bisschen her, aber irgendwann hatte ich mal einen Ausschnitt davon nochmal gehört. Und ich glaube, da habe ich auch noch erzählt, ich mache ein Schachjahr und fange dann mein Studium an. Also und mache dann wirklich so hauptsächlich Studium, Präsenzstudium und so weiter. Und das hat sich ja auch ein bisschen, ne, geändert. Das Schachjahr hat nie aufgehört.
Ja, ich bin auch im Moment in meinem 15. Schachjahr. Das kann auch ein bisschen dauern.
Ja, ich glaube, das, ja, das wird bei mir ähnlich.
Irgendwann müssen wir mal was Gescheites anfangen, ihr zwei.
Ja, irgendwann müssen wir auch leben.
Okay, ja, 5 Jahre her ist das, Wahnsinn. Unglaublich, wie die Zeit vergeht.
Okay, ja.
Heute sprechen wir über KI und sonst was, ne? Das war damals noch gar nicht absehbar.
Das stimmt, ja. Wobei die KI im Schach jetzt noch nicht so die große Rolle spielt.
Aber vor 5 Jahren war doch, also der Alpha Zero war doch schon 2017 oder 18.
Ja.
Irgendwie so um den Dreh dürfte. Und das, ja, das ja, heißt, stimmt, ja, gewissermaßen absehbar. Ja, also zumindest Alpha Zero hatte schon Stockfish besiegt damals.
Ja, stimmt.
Ja. Aber ich finde es.
Dann geht die Zeit doch noch nicht so schnell.
Ja. So. Sehr spannend, dass der Chemie-Nobelpreis an Demis Hassabis ging mit der KI. Ja.
Genau. Ja, es war irgendwie so eine Abwandlung von dem Tool, was da auch Schach gespielt hat, was auch Proteine falten kann irgendwie. Und das muss ganz, ganz was Sensationelles sein in der wissenschaftlichen Welt.
Genau, das ist die Vorhersage von Proteinstrukturen, die die KI übernimmt. Da gab es irgendwie vorher nur 200.000 irgendwie experimentell herausgefundene Proteinstrukturvorhersagen und durch die KI dann irgendwie gleich mehrere Millionen, wie auch immer, wahrscheinlich potenziell steigend. Und das war auf jeden Fall ein sehr großer Durchbruch in der Wissenschaft. Und die AlphaZero-KI war sozusagen der Test dafür.
Krass.
Also der sozusagen Anfang, wie gut ist die KI schon? Kann sie schon Schach bezwingen, Go bezwingen? Konnte sie, also die stärkste Engine. Und dann wurde diese KI eben auf die wissenschaftliche Zwecke angewendet, wie es eigentlich, also wo er eigentlich hin wollte, sozusagen, damit es auch irgendwie für die Wissenschaft, die Medizin und so anwendbar ist. Und ja, das fand ich irgendwie einen sehr coolen Zusammenhang. Ich habe mir da mal einen Vortrag drüber angehört, den es von der Uni Hannover gab. Und da kam entsprechend auch so ein bisschen Alpha Zero dann drin vor und der Bezug zum Schach fand ich natürlich sehr cool.
Kenne ich.
Ja, weiß ich.
Ja, cool. Genau. Aber ich finde es erstaunlich, dass trotz KI und diesen wahnsinnigen Rechnungen, die machen können, ja, Schach immer noch nicht, also wir sind immer noch bei dieser Siebensteiner Datenbank, glaube ich, ne? Dass man, also Schach ist ja noch weit davon entfernt, gelöst zu sein. Und es geht da einfach nicht weiter bei diesen Endspiel-Table-Bases.
Also, ja, es ist auch ein wissenschaftliches Thema, ne? Also, als Schachspieler werden es dann sowieso nicht merken können. Also.
ja, das stimmt. Ja, aber es ist ja, zeigt ja irgendwie noch mehr, wie faszinierend dieses Spiel ist, wie viele Möglichkeiten es gibt. Und dass es halt, ja, nicht möglich ist, das irgendwie komplett durchzurechnen. Ja.
Das stimmt, ja.
Ja, ich glaube, wir sind durch, oder? Johnny, hast du noch was?
Nee, wir haben ziemlich genau die Themen abgehandelt, die ich mir auch so vorher überlegt hatte. Genau, ich bin auch wieder erst vor, ich war jetzt am Wochenende bei der Grillfeier meines Vereins. Das heißt, ich bin auch erst vor einer Dreiviertelstunde, bevor es losgegangen ist, wieder nach Hause gekommen aus Hamburg. Und war sehr schön mit euch. Hat Spaß gemacht.
Ja, ebenso.
Ja, mir auch. Einen habe ich noch. Und zwar wollte ich nochmal auf eine Veranstaltung aufmerksam machen, die am Freitag stattfindet in Deizisau, der offene baden-württembergische Schulschachpokal. Das ist eine ganz tolle Veranstaltung, vor allem deswegen, weil also es werden über 400 Kinder erwartet dort. Und es gibt auch noch die Möglichkeit, sich anzumelden bis Mittwoch. Und was halt vor allem so toll daran ist, dass die meisten von diesen Kindern ihr erstes Schachturnier überhaupt spielen und auch gar nicht im Schachverein sind, ne? Also diese Verbindung zwischen Schule und Verein, kann durch so ein Schulschachpokalturnier hervorragend funktionieren. Und also Breitensport trifft Vereinssport sozusagen. Deswegen, wer da interessiert ist, noch eine Schulschachmannschaft anzumelden, das sind Vierermannschaften, geht gerne auf die Homepage schachfreunde-deizisau.de. Und es gibt noch einen Spezialgast, nämlich Dinara Wagner, deine Nationalmannschaftskollegin, Lara. Die wird dort als Schachbotschafterin fungieren, ein Simultanturnier spielen, für Fragen zur Verfügung stehen, Autogramme geben. Und da können die Kinder sozusagen ihr Idol hautnah erleben. Schulschach, hast du es auch gespielt? Nee, ne? Doch?
Doch, ich habe bei Schulschachturnieren auch mitgespielt. Also wir haben es als Schulmannschaft, viele aus dem Lehrterverein waren auch auf dem Lehrtergymnasium, wo ich war. Von daher hatten wir immer auch eine ganz anständige Schulschachmannschaft und wir haben immer bei den Schulschachmeisterschaften auch mitgemacht. Ich glaube, wir sind aber nie zu Deutschen gekommen, wir sind immer nur bis zur Landesrunde, aber habe ich auch mal mitgemacht, ja. Auch schon in der Grundschule, als ich mit Schach angefangen hatte, so ein bisschen, weiß ich noch, ja. Also,
wunderbar. Ja. Okay, das war's von mir. Ich übergebe euch die letzten Abschiedsworte.
Ja, das kann ich nur direkt an Lara weitergeben, nur nochmal der sozusagen Aufforderung an die Zuhörer, geht auf Laras Seiten, auf laraschulze.de, auf ihr Instagram, fragt sie für Training an und genau, da seid ihr in sehr, sehr guten Händen. Deswegen danke dir, Lara, dass du dir die Zeit genommen hast und alles, alles Gute für deine zukünftigen Pläne und alles, alles Gute.
Ja, vielen Dank, hat viel Spaß gemacht und dann noch einen schönen Abend.
Euch auch. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
So, einmal Stream beenden.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.